Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Der dritte Advent. Und wie angekündigt, wollen wir heute nochmals ein Loblied betrachten, nachdem wir das letzte Mal das Loblied Marias betrachtet haben. Heute also das Loblied Zacharias. Und wieder wollen wir uns kurz darüber Gedanken machen, ja, wie denn der Kontext aussieht. Das Lukas-Evangelium stellt die zwei übernatürlichen Schwangerschaften nebeneinander. Auf der einen Seite haben wir Maria, die schwanger wurde als Jungfrau, und dann die Geburt Jesu Christi, die daraus resultiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Elisabeth, eine alte, betagte Frau, die schwanger wird. Und daraus kommt dann die Geburt des Johannes des Täufers. Das Lukas-Evangelium berichtet uns von beiden Geburten, sie berichtet uns von beiden Dingen, die dem vorangingen, nämlich die Begegnung mit dem Engel. Der Lukas verbindet diese beiden Geburten und Schwangerschaften miteinander, verknüpft sie, stellt aber die Geburt Jesu Christi über die Geburt des Johannes des Täufers. Das Loblied Zacharias. Wer war denn eigentlich Zacharia? Wer war denn Elisabeth? Ich habe es eben schon gesagt, Elisabeth und Zacharias, die waren ein altes Ehepaar. Er war ein Priester und er betete seit langer Zeit schon, dass sie endlich ein Kind bekommen werden. Doch der Nachwuchs blieb aus. Sie blieben beide kinderlos. Und eines Tages begegnet ihnen nun der Engel und sagt ihm zu, deine Frau wird schwanger werden. Zacharias ist ein Priester und die Situation, in der ihm der Engel begegnet, da befindet er sich im Tempel. Die Priester, sie haben verschiedene Aufgaben, verschiedene Abteilungen. Also das heißt, nicht jeder Priester musste jede Woche dasselbe machen, sondern hatten manchmal auch frei und waren zu Hause. Er war zu dieser Zeit im Tempeldienst. Und im Tempeldienst, ein Priester hatte verschiedene Aufgaben. Der Priester war dazu da, das Volk zu lehren, was Gottes Wille ist. Ein Priester war auch ein Richter im Volk. Besonders schwierige Fälle, die wurden nicht untereinander gelöst, sondern man kam vor dem Priester und er sprach das Recht. Das war mehr der Bezug zu den Menschen, und dann hatte der Priester auch noch Aufgaben, eben das Volk vor Gott zu vertreten. Er war dazu da, Rauchopfer darzubringen oder eben auch Brandopfer, Sühneopfer zu opfern. Und die übernatürliche Begegnung mit dem Engel des Herrn ist bei seinem Dienst im Tempel. Und gemeint ist das Heiligtum. Der Tempel hatte verschiedene Zonen. Eine Zone, wo die Heiden auch Zutritt hatten. Dann war eine Zone, wo nur die Frauen Zutritt hatten. Und dann eine Zone, wo eben die Männer Zutritt hatten. Und dann das Heiligtum, wo nur die Priester hinein durften. Und er übte seine Arbeit in diesem Heiligtum aus, nämlich diese Rauchopfer, die er darbringen musste. Zweimal täglich wurden diese auf dem Räucheraltar im Heiligtum dargebracht. Dieser Raum war unmittelbar vor dem Allerheiligen, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Und wir sehen in dem Bericht, Zacharias war alleine. Er erschrak, als auf einmal jemand bei ihm im Heiligtum mit dabei steht, nämlich der Engel Gabriel. Für Lukas ist das nicht einfach so ein Gerede, das hier passiert ist, sondern Lukas berichtet uns davon als eine Tatsache, die passiert ist, dass der Engel des Herrn, der Engel Gabriels, Zacharias begegnet. Ja, er beschreibt sogar genau, wo dieser Engel stand. Und nun sagt dieser Engel, Elisabeth wird schwanger. deine Gebete sind endlich erhört. Und dein Kind, das du bekommen wirst, wird kein normales Kind sein. Es wird ein Prophet sein. Und die Reaktion Zacharias ist ganz tragisch, wenn man das so sagen kann. Er weiß, er und seine Frau sind alt. Sie hatte sehr wahrscheinlich schon die Menopause. Das heißt, es war nicht mehr möglich, dass sie schwanger werden wird. Und seine Reaktion ist Unglaube. Er glaubt nicht, was ihm der Engel des Herrn sagt, was ihm der Engel Gabriel sagt. Und Gabriel bestraft Zacharias dafür, weil er nicht geglaubt hat. Nun sehen wir, wenn wir Maria und Zacharias einander gegenüberstellen, auch Maria konnte zuerst nicht glauben, dass sie schwanger wird. Wie soll denn sowas geschehen? Ich hatte ja noch mit keinem Mann Sex. Ich kann nicht schwanger sein. Doch der Engel sagt ihr, wie dies möglich sein wird, und sie reagiert mit Glaube, und hier Zacharias reagiert eben mit Unglaube. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, Zacharias betete für diese Sache und der Engel begegnet ihm und sagt, es wird eintreffen, wie du gebetet hast. Und Zacharias glaubt nicht, bittet um ein Zeichen, dass es wirklich so sein wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns heute Morgen mitzunehmen. Wie beten wir? Wie betest du? Es scheint, Zacharias hat gebetet, obwohl er gar nicht daran glaubte, dass das, was er betet, in Erfüllung gehen wird. Vielleicht hat er auch lange Zeit gebetet und jetzt aufgegeben. Kommt dir das nicht bekannt vor? Ich persönlich kenne das aus meinem Leben. Als Jugendlicher, da haben wir bei uns in der Gemeinde ein Straßenfest gefeiert und Wetterbericht war klar, es wird regnen, in Strömen regnen. Vor dem Gottesdienst der Gottesdienst war noch in der Gemeinde, der wurde dann reinverlegt, das Essen sollte dann draußen stattfinden. Vor dem Gottesdienst sind wir nochmals zusammengekommen, haben dafür gebetet, für schönes Wetter natürlich. Und als nach dem Gottesdienst kein Regen war, sondern Sonnenschein, war ich erstaunt, dass das jetzt wirklich so ist, obwohl ich dafür gebetet habe. Matthäus 21 sagt Jesus Christus, betet, und wenn ihr daran glaubt, dann wird es geschehen. Das Gebet ist kein Selektorautomat, wo man oben Münze reinschmeißt und unten kommt etwas raus, was man eben wünscht. Nein, es gibt verschiedene Punkte zu betrachten, die wir heute nur kurz anschneiden können. Man soll gerecht sein, Jakobus 5,16. Man soll nach Gottes Willen eben beten, 1. Johannes Kapitel 5. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Also es geht um Gottes Willen, auch in unseren Gebeten. Aber es ist möglich, dass unsere Gebete so schwach sind, weil wir selbst nicht daran glauben, weil wir selbst schon aufgegeben haben, dass Gott wirken wird. Diese Situation bei Zacharias ermutigt mich. Auch wenn man nicht mehr glaubt, auch wenn man vielleicht mal ein Gebet spricht, wo man vielleicht gar nicht so mit der Sache mit dabei ist, Gott handelt in Gnade. Und kann trotzdem wirken und wird trotzdem wirken. Schauen wir weiter bei Zacharias, dann sehen wir, er wird stumm, weil er eben nicht geglaubt hat. Und nun ist der engere Kontext dieses Benediktus, der Lobgesang des Zacharias, eben die Geburt ist da und die Nachbarn, Verwandten kommen zusammen und wollen dem Kind nun einen Namen geben. Es ist ja klar, wie er heißen soll, aber die Frau von Zacharias sagt, nein, nein, er soll Johannes heißen. Und nun fragen die Nachbarn und Verwandten bei Zacharias nach, ja, soll er jetzt wirklich Johannes heißen? Weil du hast ja niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und er schreibt den Namen auf und jetzt kann er wieder sprechen. Und die Reaktion dieser Menschenmenge, die dort zusammengekommen ist, ist imposant. Sie fürchtet sich vor Gott. Und sie fragen sich, was muss das für ein Kind sein, das jetzt geboren worden ist? Was wird aus diesem werden? Und die Reaktion von Zacharias ist nicht Furcht, sondern seine Reaktion ist der Lob Gottes. Er lobt und preist ihn dafür, wie in Vers 64 steht, und dann Vers 68 bis 79 haben wir eben diesen Lobpreis gehört. Betrachten wir diesen Lobpreis, der hier in der Bibel durch den Heiligen Geist aufgeschrieben ist. Und ich möchte diesen Lobpreis von zwei Punkten besprechen. Erstens lobt Gott, denn der Messias kommt. Und zweitens lobt Gott, denn der Wegbereiter ist da. Der erste Teil lobt Gott, denn der Messias kommt. Teilt man dieser Lobgesang Zacharias in zwei Teile auf, dann liegt es auf der Hand. Der erste Teil geht um den Messias. Der Messias kommt. Gepriesen sei der Herr Gott Israels. Wir sollen Gott loben und preisen. Das haben wir vorhin in den Liedern gemacht und es macht nun Zacharias in seinem Lied. Wen lobt er? Eben der Gott Israels. Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin. Der Ich Bin, der Ich immer sein werde. Der Gott Israels, der Bundesgott Israels. Ihm gebührt alle Ehre. Interessant finde ich es, Zacharias hat ja nun in den letzten Monaten einiges erlebt. Er war stumm. Und es wird sehr deutlich in dem biblischen Text, dieses Stummsein ist eine Strafe Gottes. 9 Monate nicht zu reden, weil du nicht geglaubt hast. Und nun kann er widersprechen. Und was ist das Erste, was er macht? Er preist Gott, weil Gott Gott ist. Ich persönlich finde das motivierend, trotz des Leids, trotz der Strafe, die Zacharias in seinem Leben erlebt hat, steht der Lob Gottes über allem. Er hat die Strafe nun hinter sich, er hat das Leid hinter sich. Gut, es wird noch mehr Leid kommen in seinem Leben, aber er lobt Gott, weil er es würdig ist. Wofür lobt er Gott? Im Lobgesang ist es nicht der Mittelpunkt, dass er nun widersprechen kann. Das wird eigentlich gar nirgends erwähnt. Sondern in seinem Lobgesang geht es darum, was eben Gott nun machen wird. Denn er hat sich seines Volkes angenommen, heißt es Vers 68. Die Zürcher Übersetzung, wie ich vorgelesen habe, übersetzt hier ziemlich frei nach dem Sinn, denn eigentlich die Worte bedeuten, Gott hat besucht. Gott hat sein Volk besucht. Und wenn wir diese Wortwahl betrachten im Alten Testament, dann meint das, dass Gott sich seinem Volk gnädig zuwendet. Gott wendet sich seinem Volk gnädig zu. Und inwiefern macht er das? Indem er Erlösung verschafft, indem er dem Volk Lösung erschafft. Zacharias spricht voll des Heiligen Geistes und spricht davon, dass sein Volk nun erlöst werden wird. Genau genommen spricht er sogar so aus, als es schon abgeschlossen wäre. Denn er hat besucht, nicht er wird besuchen. Und diese Wortwahl, die finden wir auch häufig in der Bibel. Die Theologen nennen das die prophetische Glaubensgewissheit. Also das heißt, was Zukünftiges wird als bereits abgeschlossen geschrieben, weil es klar ist, dass Gott erfüllen wird. weil diejenigen, die sprechen, sich so sicher sind, dass Gott zu seinem Wort steht, dass sie es bereits als abgeschlossen formulieren. Zacharias spricht hier von Jesus Christus. Vers 69, das Horn des Heils aus dem Hause Davids. Im Alten Testament wird der zukünftige Messias als das Horn des Heils beschrieben. Sehr wahrscheinlich eine Anspielung auf seine Macht, die er haben wird. Er weiß, Maria ist schwanger. Er weiß, Maria ist mit dem Messias schwanger und Jesus Christus wird auf die Welt kommen. Jesus Christus ist der Erlöser. Nun, von was ist denn Jesus Christus der Erlöser? Und dieser Erlöser hat eben verschiedene Aspekte. Erinnern wir uns an den Zustand Israels zu der damaligen Zeit. Sie waren unter dem Joch fremden Herrscher. Die Römer regierten über das Land. Ein gottloses Volk regierte über das Volk Gottes. Sie sehnten sich nach Erlösung, sie sehnten sich danach, dass die Feinde nun endlich abgesetzt werden, dass sie endlich in Freiheit leben können. Und genau um das geht es im Lobpreis des Zacharias. Vers 71a, uns zu retten vor unseren Feinden. Die Errettung von den Feinden, das ist, hängt tief zusammen mit der Messias-Erwartung und der Messias-Voraussage im Alten Testament. Denn der Messias wird ein Friedensreich gründen. Die Feinde werden keine Bedrohung mehr sein. Vers 71b. Er wird uns ein draußen aus der Hand von allen, die uns hassen. Vers 74. Heißt es, wir werden errettet aus der Hand der Feinde. Zacharias war sich sicher, Jesus Christ, der Messias kommt, Maria wird ihn auf die Welt bringen und er glaubt, dass nun die Prophezeiungen des Alten Testamentes sich erfüllen werden. Endlich wird Friede herrschen. Friede von den Feinden Israels. Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist denn das wirklich so? Denn schauen wir mal nach Israel, wir sagen, dort herrscht nicht unbedingt Friede. Beachten wir einige Punkte. Erstens, was sagt die Bibel? Die Evangelien sind klar und deutlich, Jesus Christus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung, dass er der Messias ist, dass nun das Friedensreich anbricht. Ebenso die Apostel in den Briefen. Jesus Christus ist die Erfüllung. Er ist der Messias, dem wir folgen sollen. Zweitens sehen wir die Zusage Jesus Christus, dass er eben wiederkommen wird. Wir warten aktuell auf sein Wiederkommen und dann wird er das sichtbare Friedensreich gründen. Das ist mein Verständnis der Prophetie des Alten wie des Neuen Testamentes. Es gibt andere, die das andere sehen, das ist kein Problem. Aber klar wird, das sichtbare Friedensreich ist erst möglich, wenn der Satan gebunden wird. Trotzdem sehen wir, schon jetzt ist die Erfüllung da. Zacharias spricht hier vor allem von einem politischen Feind, einem physischen Feind. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, ist am Kreuz zur Vergebung deiner und meiner Sünde gestorben und am Kreuz hat er den Tod besiegt. Der letzte Feind, wie es in Römer steht. Erlösung bedeutet also auch, frei von Sünde und Schuld zu sein. Israel hatte einen Opferkult. Sie mussten Tiere töten, damit sie Vergebung vor dem Herrn erfahren können. Und beobachtet man aber Stellen, besonders aus den Psalmen, wird deutlich, die Vergebung ist nicht aufgrund der Sünde, nicht aufgrund der Opfer, sondern die Vergebung ist von Gott gesprochen. Es ist ein Handeln Gottes. Und so wird in den Psalmen immer wieder Gott dafür gelobt, dass er vergeben hat. Zacharias sieht im kommenden Messias die Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Gottes Zuwendung zu seinem Volk. Er wird dem Volk nun Erlösung verschaffen. Was sagt der Engel zu Josef? Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon. Wir lesen davon, Josef möchte sich auf und davon machen, weil er davon gehört hat, dass Maria schwanger ist. Ein Engel begegnet ihm im Traum und er sagt ihm, bleib bei Maria, denn der Sohn soll Jesus heißen, weil er wird das Volk vor ihren Sünden retten. Und das wird im Lobpreis Zacharias deutlich. Vers 74b, ihm, das bezieht sich auf Gott, ohne Furcht zu dienen. Wie können wir ohne Furcht Gott dienen? Nur in der Vergebung. Wenn wir keine Angst mehr vor seinem Zorn haben müssen. Vers 75, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Wie ist es möglich, wenn uns vergeben ist? Das Volk Gottes soll dem Herrn dienen. Dazu ist es bestimmt worden, das alte wie das neutestamentliche Volk Gottes soll dem Herrn dienen. Jesus Christus ist Sieger am Kreuz. Er ist Sieger über Tod und Satan. Er hat uns aus der Macht der Sünde, er hat uns aus der Macht Satans entrissen. Die Sünde, Satan, hat nun keine Macht mehr über uns. Im Vaterunser beten wir, lass nicht zu, dass Böses über uns herrscht. Wieso beten wir das? Weil es heute bereits möglich ist. Wir wollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen, so wie es Zacharias in seinem Lobgesang singt. Wir sind heilig. Durch Jesus Christi Blut sind wir reingewaschen vor unseren Sünden. Wir sind heilig gesprochen. Es ist kein Akt, heilig zu sein. Nein, du bist, indem du sagst, dass du Jesu Christi Blut zu deiner Versöhnung in Anspruch nimmst, bist du heilig gesprochen. Wir sind gerecht, und weil wir heilig gesprochen sind, sind wir auch gerecht gesprochen. Wir sind Gerechtfertige. Das heißt, wir dienen nun heute Gott als Heilige, als Gerechte. Klar, in der Ewigkeit, da werden wir die vollkommene Erfüllung davon sehen, wenn wir eben nicht mehr sündigen, aber jetzt im neuen Bund sind wir bereits heilig gesprochen, sind wir Gerechtfertigte. Und so dienen wir Gott, so sollen wir Gott dienen. All unsere Tage bis an unser Lebenende und dann in aller Ewigkeit. Zacharias spricht in seinem Lied davon, wieso, dass das geschehen wird. Wieso, dass nun der Messias kommt. Gott hat es dem Vater Abraham versprochen. Er hat es durch die Münder der Propheten vorausgesagt. Die Propheten waren nur Werkzeuge Gottes. Sie sprechen, was Gott ihnen sagt. Gott steht zu seinen Zusagen. Wie beruhigend für uns heute. Die Rettung hängt nicht an mir. Wir sind von Gott reingesprochen. Klar, die Bibel warnt davor, unser Leben schleifen zu lassen und nicht im Willen Gottes zu leben. Aber wenn Gott zusagt, dass du errettet bist, dann bist du errettet. Gott steht zu seinen Zusagen. Auch in diesem Lied wird das wieder deutlich und darum lobt Zacharias den heiligen Gott Israels. Der Retter kommt, der Messias wird kommen. Und für ein zweites lobt Zacharias Gott. weil nun der Wegbereiter da ist. Es wird deutlich, dass er jetzt von seinem Sohn spricht. Der Engel Gabriel sagte ihm, er, dein Sohn, wird ihm vorangehen. Und nun spricht Zacharias über seinen Sohn, du, Kind, wirst ihm vorangehen, diesem Messias, diesem Erretter Israels. Sein Sohn wird der Prophet, wird ein Prophet sein, ein Prophet des Höchsten. Es ist interessant, wir blättern ja sehr schnell vom Alten Testament ins Neue Testament. Das sind ja einige Seiten, je nachdem, ob man eine Studienbibel hat oder nicht, kommt noch ein bisschen was dazwischen. Maleachi, das letzte Buch des Alten Testamentes, und dann Matthäus, dazwischen liegen ungefähr 300 Jahre. In dieser Zeit hat Gott geschwiegen. Es gab keine Propheten. Kein Prophet, der eine direkte Offenbarung Gottes bekommen hat. Und nun soll der Prophet des Höchsten kommen. Das ist sein Sohn, Johannes der Täufer. In seinem Sohn erfüllt sich alttestamentliche Voraussage. Maleachi 3, Vers 1. 3, Vers 1 heißt es, seht, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg freiräumen vor mir. Bevor der Messias kommt, soll also ein Prophet kommen, der den Weg freiräumen soll, damit ihm der Messias kommen kann. Und auch da wird deutlich, der Messias ist nicht einfach Mensch, sondern er ist Gott. Was meint denn, wird den Weg freiräumen? Antwort in Malachi Kapitel 3, Vers 23, einige Verse später. Seht, ich sende euch Elia, den Propheten, bevor der Tag des Herrn kommt. Und in Vers 24 lesen wir davon, was denn seine Werke sein werden. Und das trifft genau auf das zu, was der Engel Gabriel dem Zacharias, seinem Sohn, voraussagt. Und das trifft wiederum zu, was nun Zacharias in seinem Lobgesang voraussagt. Das Volk Gottes brauchte eine Vorbereitung. Jesus Christus, der Messias, kommt. Er soll seine Botschaft in Israel kundtun. Aber damit sie aufnahmefähig waren, musste das Volk vorbereitet sein, indem sie bußfertig sein sollen. Sie sollen zu Gott zurückgeführt werden. Das war die Vorbereitung vor dem Kommen des Messias. War Johannes der Täufer erfolgreich? Markus Kapitel 1, Vers 4 heißt es, so trat Johannes der Täufer auf in der Wüste und verkündigte eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und das ganze jüdische Land und alle Bewohner Jerusalems zogen hinaus zu ihm und sie ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes der Täufer, der Wegbereiter, in der Kraft Elias und an mehreren Stellen in den Evangelien wird bestätigt, er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Er ist der Elia, der dem Herrn vorangehen soll. Johannes bereitet das Volk vor das Kommen des Messias. Und ich glaube, das ist wichtig für dich und für mich. Das Volk brauchte eine Vorbereitung, um die Botschaft des Herrn aufnehmen zu können. Wie bereitete ich mich vor auf die Botschaft des Herrn? Klar, wir sind nicht Volk Israel, wir sind Gemeinde, aber die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitungszeit. Was tun wir, damit wir darauf vorbereitet sind, was Gott zu uns sagen möchte? Wir alle kommen aus dem Alltag. Wir haben auf der Arbeit viel erlebt, in der Familie mit den Kindern viel erlebt, Sorge mitgetragen und so weiter. Und das ist alles auch unsere Aufgaben. Aber wie bereiten wir uns gedanklich auf den Sonntagmorgen vor? Es ist nicht so, dass wir Sonntagmorgen häufig noch beim Film von gestern Abend waren, den wir gestern geschaut haben, die Serie, die wir über die ganze Woche hinweg geschaut haben. Sind wir gedanklich nicht oft schon beim Besuch, der heute Nachmittag kommen wird? Was muss ich zu Hause noch tun? Oh, vielleicht ist noch was im Ofen zu Hause. Hoffentlich wird die Predigt nicht so lange sein, sonst wird das Hähnchen noch schwarz. Was tun wir, um uns auf die Gemeinde vorzubereiten? Vor der Predigt hören wir jeweils das kurze Gebet oder mit den kurzen Worten einfach gesprochen, Herr, sprich du zu uns. Aber gedanklich sind wir gar nicht bereit. Wie stimmst du dich auf den Sonntagmorgen ein, auf den Gottesdienst? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich darauf vorzubereiten. Wir können uns zu Hause emotional vorbereiten, indem wir vielleicht zu Hause schon mal uns die Bibel anschauen. Samstagabend anstelle einen Film zu schauen, aus der Bibel zu lesen, Sonntagmorgen vielleicht nach dem Frühstück uns nochmals kurz Zeit zu nehmen, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Wir sollten beten. Beten wir schon zu Hause, Herr, sprich du heute Morgen zu mir? Ob es nun durch die Predigt ist oder durch die Lieder ist oder vielleicht durch irgendjemanden aus der Gemeinde, der mit mir spricht. Kommen wir mit der Erwartung, Herr, sprich du zu mir? Kommen wir mit einem offenen Herzen vor unseren Herrn und sagen, Herr, sprich du zu mir? Ob es nun eine Ermutigung ist, ob es nur eine Ermahnung ist, du weißt, was ich brauche. Ich weiß, in der Praxis ist das schwer. Wir alle haben uns an eine bestimmte Routine gewöhnt, Samstagabend und Sonntagmorgen. Aber man kann auch mal diese Routine durchbrechen. Ich glaube vor allem auch während der Adventszeit, dass wir uns mal Zeit nehmen, uns darauf vorzubereiten, was Gott uns in dieser Zeit sagen möchte. Der Lobpreis ist Zacharias. Er lobt Gott dafür, dass nun der Messias kommt. Er lobt Gott dafür, dass nun der Wegbereiter des Messias da ist. Bereiten wir uns nun auf Weihnachten vor. Möge uns dieser Gedanke mittragen. Ich bete zum Schluss. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Messias bist, der vorausgesagte Messias. Ja, Herr, du stehst zu deinem Wort. Du stehst zu deinem Wort, weil du es zugesagt hast. Und wir danken dir, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, ganz klein, als Kind in der Wiege und erhöht am Kreuz, damit wir Gemeinschaft haben können mit dir, Vater. Jesus Christus, wir wollen diese Zeit der Adventszeit eben auch dafür nutzen, uns auch darauf vorzubereiten, auf die Botschaft, die du uns sagen möchtest. Herr Jesus Christus, wie oft vergessen wir im Alltag dich? Wie oft sind wir Sonntagmorgen eben gedanklich gefangen von dem, was uns beschäftigt aus der Woche? Herr, wir wollen ein offenes Herz haben auf das, was du uns sagen möchtest, durch dein Wort. Herr, bitte sprich du zu uns, auch heute. Herr, benutze du diesen Gottesdienst, diese Predigt. Wir zu Hause sind und in deinem Wort lesen, sprich du zu uns, zu deiner Verherrlichung. Amen.